Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärntencard hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärntencard ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Mein Name ist David Knees und ich bin Redakteur und Host dieses Podcasts und begrüße heute meinen Kollegen aus der Chefredaktion, den ihr wahrscheinlich schon aus einigen anderen Delikt-Folgen kennt, Thomas Tschick. Hallo, grüß dich.
Servus, David.
Und in diesem Podcast, hier bei Delikt habe ich das, glaube ich, noch nicht erwähnt. Einige wahrscheinlich werden es aber auch so wissen. Du hast selbst auch einen Podcast, da geht es aber nicht um Verbrechen, sondern mehr um das tagesaktuelle Geschehen, nämlich in Maurer und Tschick. Erzähl mal kurz von dem Podcast.
Ja, genau. Also wir haben einfach mal in einer Datenanalyse festgestellt, die Menschen sind ein bisschen frustriert, ob dessen, was in der Welt so alles geschieht. Das ist jetzt kurios, wenn man es zuhörenden Personen in einem True-Crime-Podcast erzählt, aber tatsächlich ist halt das, was du an True Crime darstellst, schon eine andere Erzählform als das, was man halt täglich im Nachrichtenstrom mitbekommt. Und deswegen haben wir uns dann mit dem Kabarettisten Thomas Maurer, manche kennen ihn als Teil der Staatskünstler, zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir möchten wöchentlich einen Podcast machen, wo wir mal diesen ganzen Weltenwahnsinn besprechen, einordnen, durchaus mit einem satirischen Blick, den der Thomas natürlich perfekt beherrscht. Und da sind wir jede Woche am Freitag mit einer neuen Folge live.
Ja, kann ich allen sehr empfehlen. Sehr unterhaltsam, manchmal etwas frustrierend, aber so ist das halt mit Nachrichten.
So ist das mit Nachrichten, aber es ist Teil des Lebens und ich glaube, da gibt es ja immer noch so irgendwie diesen Punkt, wenn das Leben zu fett ist, dann trinkst du halt noch ein Wermut drauf oder so. Also.
Schön gesagt. Anlass für unsere heutige Sonderfolge ist ein Ereignis, das sich in der Woche, in der diese Folge erscheint, zum 90. Mal jährt. Worüber reden wir heute und warum kennst du dich damit aus?
Wir sprechen über einen Aufstand, ich würde mal sagen, es war eine Vorstufe zur Revolution, manche nennen es auch einen Bürgerkrieg. Wir sprechen über ein Todesurteil, das ein Gericht gefällt hat und über die Folgen, weil dieses Todesurteil wird mittlerweile ein wenig anders gesehen, je nachdem vom politischen Standpunkt aus. Und manche Leute sprechen ja sogar von einem Justizverbrechen in dem Zusammenhang. Ja, darüber wollen wir heute reden und zwar über den Februaraufstand 1934. Und mein persönliches Thema ist, mein persönlicher Zugang ist zu dem Ganzen, habe vor vielen Jahren mal Jus studiert und habe mich damals sehr intensiv mit dem Archiv der Staatsanwaltschaft beschäftigen dürfen und habe über 11.000 Akten, sogenannte Tagebücher der Staatsanwaltschaft Graz analysieren dürfen. Eben aus dem Jahr 1934 und das haben wir damals oder ich damals in einen insgesamten Kontext gestellt. Wie hat sich die Gesellschaft entwickelt? Hat sie sich radikalisiert? Was ist in dieser Armut, die in den 1930er Jahren ja virulent war in Österreich, an Kriminalität noch einmal aufgepoppt? Weil ganz oft war in diesen Tagebüchern zum Beispiel die Rede davon, dass ein Schinken gestohlen wurde oder ähnliches. Also Mundraub, klassisches Delikt. Wie hat das beigetragen dazu, dass es dann ab 34 fortfolgend, beziehungsweise auch schon bis zum Jahr 34 hin, die Gesellschaft sich in diesem Land so radikalisiert hat?
Was hat zu dem geführt, über das wir heute dann sprechen, in den 30er Jahren? Es ist jetzt, der Erste Weltkrieg ist einige Jahre bereits vorbei und es bahnt sich bereits der nächste große Konflikt an und inmitten dieser geopolitischen außergewöhnlichen Situation dann Österreich. Wie war das damals?
Kommen wir noch ein bisschen weiter als 90 Jahre zurück ans Ende des Ersten Weltkriegs. Österreich war ja zuvor ein Vielvölkerstaat, hat sich hinuntererstreckt bis ans Schwarze Meer. Dann gab es nur mehr dieses restliche Österreich, Deutsch-Österreich in der ersten Phase der Staatswerdung auch benannt. Da war man von wirtschaftlichen Strängen abgeschnitten. Es gab eine galoppierende Inflation über Jahre und natürlich auch entsprechende Armut. Die Menschen schliefen tatsächlich in Baracken, in runtergekommenen Häusern. das hat natürlich auch zur Radikalisierung geführt. Und da gab es eben zwei Denkrichtungen. Das eine waren sozusagen ehemalige Monarchisten, Konservative, die haben da so in Richtung Heimwehr tendiert. Das andere war dann so ab Anfang der 20er Jahre die linke Reichshälfte, die sich dann eben rund um Kommunisten, Sozialisten, manchmal auch schon Sozialisten mit einem sehr nationalen Anhauch gruppiert haben. Die haben dann auch mal ihren eigenen paramilitärischen Verband gegründet, den Republikanischen Schutzbund. Und so hat sich das Ganze eben aufgewiegelt hin zum Jahr 34. Vielleicht zentrales Element war auch noch 1927. Da gab es einen, würde man sagen, eine Begegnung, ein Schusswechsel in Schattendorf. Dabei wurde auch ein Kind getötet. Die Täter wurden später freigesprochen. Demonstrierende schritten dann hin zum Justizpalast, setzten diesen in Brand. An diesem Tag starben Dutzende Menschen in Wien, weil eben auch die Polizei den Befehl hatte, zu schießen auf die Demonstrierenden. Und so hat sich das Ganze eben zwischen diesen Roten und den Konservativen, den Heimwehren, immer weiter aufgewiegelt. Und ja, es ist dieses Land einfach, heute spricht man gern davon, Gräben, Spaltung. Ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, wie es in dieser Zeit damals in Österreich zugegangen ist, weil da waren halt wirklich zwei radikale Blöcke einander gegenüberstehend und obendrein noch mit ganz, ganz vielen Waffen ausgestattet, beide Blöcke.
Eine Konsequenz dieser Stimmung ist dann auch der Tod von hunderten Leuten, und du hast das schon angesprochen, also viele sprechen da auch von einem Bürgerkrieg. Und um diese Geschichte insgesamt besser zu verstehen, müssen wir vorher, glaube ich, grundsätzlich ein paar juristische Begriffe klären. Und einer davon ist das sogenannte Standrecht. Was hat das mit dem Standrecht auf sich?
Genau, also 1933 war justizpolitisch ein Jahr, in dem Österreich einen Schritt rückwärts gemacht hat. Mit der Einführung oder mit der Gründung der Ersten Republik wurde auch die Todesstrafe abgeschafft. In dem Jahr wurde sie dann wieder eingeführt, und zwar für die Delikte des Mords, der Brandlegung, beziehungsweise auch, wie das formal so geheißen hat, die öffentliche Gewalttätigkeit durch boshafte Beschädigung fremden Eigentums. Das sind jetzt insgesamt, die zwei Dinge sind relativ klar definierbar, Brandschatzung, beziehungsweise eben der Mord, aber dann eben die öffentliche Gewalttätigkeit durch boshafte Beschädigung fremden Eigentums, da kannst relativ rasch irgendwas darunter subsumieren.
Wäre das, was wir heute als Vandalismus-Frage bezeichnen würden?
Wahrscheinlich ja, und du wirst da sehr, sehr viel drunter reinpacken können. Das heißt, es ist ein sehr offener Paragraph, der sehr extensiv ausgelegt werden kann, das heißt auch in seiner Wirkmächtigkeit unglaublich war. Und das Prozedere, das eben nachgereicht wurde bei diesem Standrecht, es gab nur Hopp oder Trop. Das heißt, entweder du wurdest zu Tode verurteilt oder du wurdest freigesprochen. Wenn es nicht absehbar war, dass der Prozess binnen 3 Tagen endet, dann wurde es wieder zurück in die ordentliche Gerichtsbarkeit verwiesen. Also es war auch sozusagen der schnelle Prozess, kurzer Prozess. Daraus kommt ja auch dieses Sprichwort, das noch immer ab und zu verwendet wird. Meines Erachtens nach, man soll es nicht verwenden, weil es halt, wenn man es weiß, woher es im Standrecht kommt, dann ist es nicht mehr positiv konnotiert.
Und gegen diese Todesstrafe, die innerhalb von 3 Tagen verhängt werden musste, gab es dann auch kein Rechtsmittel?
Nein, weil der Prozess musste innerhalb von 3 Tagen stattfinden. Wenn du zu Tode verurteilt wurdest, dann musste das auch binnen 3 Stunden vollstreckt werden. Es gab dann auch immer natürlich die Möglichkeit, eine Begnadigung an den Bundespräsidenten zu richten. Aber jetzt setzen wir uns bitte mal zurück in das Jahr 1933, als das Recht wurde. Da hat es keine Smartphones gegeben, da hat es nicht einmal vernünftige Telefonleitungen in vielerlei Hinsicht gegeben. Das heißt, es war eigentlich de facto unmöglich, da irgendwie diese Begnadigung überhaupt zu erwirken. Wir werden auch später dann noch sehen, dass das über den Justizminister hätte laufen müssen, und der hat das dann später mal gesagt, opala, ein Fauxpas, dass das nicht weitergeleitet wurde.
Zusammenfassend ist es übertrieben, dass der Rechtsstaat da zumindest teilweise einfach umgangen oder ausgeschalten wurde?
Naja, der Rechtsstaat ist ja da bereits früher ausgeschaltet worden. Eine Resolution, die im Parlament hätte verabschiedet werden sollen, hat sich ja der Nationalrat, wie das die historische Lesart damals war, so wie das damals so dargestellt wurde, selbst ausgeschalten und selbst ja irgendwie seiner Rechtsmöglichkeiten beraubt. Er ist dann auch nie wieder zusammengetreten. Einzig der Bundesrat wollte sich einmal zusammensetzen, aber weil man gesagt hat, der Bundesrat ist ja nur eine Kammer des Parlaments und kann nur eben ein Veto legen auf den Nationalrat. Und weil der Nationalrat nicht mehr beschlussfähig ist, kann auch der Bundesrat nicht mehr zusammentreten, weil Zwos, muss man dazu sagen, hat damals die Regierung und Engelbert Dollfuß gesagt, okay, super, das Parlament hat sich abgeschalten, wir arbeiten jetzt mit einem kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetz. haben keinen parlamentarischen Prozess mehr dahinter und können dann jetzt so mal in Blickrichtung unserer ständestaatlichen Verfassung uns hinbegeben und da ja ein neues Österreich sozusagen errichten. Und ab dem Zeitpunkt, sagen viele Menschen, war all das, was in Österreich als Recht gesetzt wurde, schon Unrecht. Sind wir jetzt tief in der Rechtsphilosophie drinnen? Gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, naja, das war damals gesetztes Recht, das heißt, es wurde auch nach Recht agiert. Ich verstehe allerdings alle Menschen, die sagen, da war man jetzt nicht mehr ab 1933 auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit unterwegs. Sind auch anerkannte Historiker, auf die wir später noch Bezug nehmen werden, beziehungsweise Rechtswissenschaftler.
Dieses Ständerecht, das wurde im November 1933 eingeführt und ich glaube dann einige Male in Wien ist es zur Anwendung gekommen, aber etwas später, nämlich am 11. Jänner 1934 auch in Graz erstmals.
Genau, da kam auch eben in Graz erstmals dieses Standrecht zur Anwendung. Es gab da ja auch schon so ein bisschen einen Blick innerhalb der Bundesländer. Ziehen die Grazer jetzt mit, ziehen die Steirer mit oder sind die jetzt irgendwie Abweichler von unserer Vision einer großen, neuen, österreichischen, ständestaatlichen Diktatur?
Also Föderalismus war damals auch schon...
Ja, das man hat sich wirklich gegenseitig kritisch beäugt und da gab es eben in Graz den armen Fall eines gewissen Peter Strauß. In den Akten wurde er dann als Taglöhner beschrieben, auch es ist manchmal so das Wort gefallen, geistig schwachsinnig, würde man heutzutage noch nie sagen, aber ich glaube, die zuhörenden Personen wissen das ja zeitlich zu kontextualisieren und einzuordnen, was das dann vielleicht für eine arme Person war. Sein Vater hat er nie gekannt, die Mutter wurde als alkoholkranke Magd beschrieben in den Akten und der hat dann eine Brandschatzung gestanden, ob er wirklich den Brand gelegt hat. Lässt sich ob der damaligen Ermittlungsmethoden nicht wirklich sagen, aber dieser Mann wurde dann halt tatsächlich am 11. Jänner 34 in Graz ja, vom Standrechtsurteil gehängt.
Also nach diesem, du hast schon angesprochen, sehr kurzen Prozess und dieser Frist von wenigen Stunden, in der das Urteil dann erfolgen muss.
Genau.
Ja, und ungefähr ein Monat, ziemlich genau ein Monat nach dieser erstmaligen Anwendung des Standrechts in Graz, kommt es zum nächsten wichtigen Zwischenfall. Was geschah am 12. Februar 1934?
Um das zu erklären, blickt man noch einmal auf den 11. beziehungsweise vorangegangene Tage zurück. Also es war ja so, ich habe vorhin bereits erwähnt, es gab den Republikanischen Schutzbund, der ist im Mai, Ende Mai 1933 verboten worden. Das waren quasi die sozialistisch organisierten ehemaligen Soldaten, vielfach waren es dort dabei, aber auch junge Männer, die halt einfach so in ihrer Arbeitslosigkeit keine andere Orientierung hatten und sich dachten, ja, ich schließe mich einem Paramilitär an, schließe mich dieser Idee einer Verteilungsgerechtigkeit, würde man heute sagen. Damals war es halt ein bisschen nach oben schimpfen an und macht damit bei diesem Republikanischen Schutzbund. Der wurde jedenfalls 1933 verboten. Es gab dann nur mehr die offizielle Partei, Polizei, beziehungsweise eben es gab dann auch noch die Heimwehr. Das war sozusagen die christlich-soziale, konservative, paramilitärische Organisation. Die war aber eng an den Staat und eng an den Polizeiapparat auch gebunden. Emil Frey zum Beispiel, der Chef der Heimwehren, war ja in dieser Regierung Dollfuß auch Vizekanzlerminister. Und die Heimwehren sind dann eben im Februar und im Jänner massiv reingegangen und haben Hausdurchsuchungen bei ehemaligen Vereinslokalen der Sozialdemokratie gemacht, bei ehemaligen Vereinslokalen des Republikanischen Schutzbundes gemacht und haben dort nach Waffen gesucht, weil der Republikanische Schutzbund hat sich ja zu weiten Teilen entwaffnen lassen, aber man hat natürlich immer noch Angst gehabt, da könnte noch was sein, da könnte noch ein Aufstand brodeln. Und das haben die diversen Arbeiterführer natürlich mitbekommen und vor allem in Linz gab es da den Herrn Bernaschek. Der hat da gesagt, na, er will sich das nicht länger widerstandslos bieten lassen. Er hat angekündigt und hat das auch an die Bundesparteileitung am 11. Februar gemeldet. Liebe Freunde, wenn Sie bei uns das nächste Mal Nachschau halten, dann werden wir bewaffneten Widerstand leisten. Und das kam dann auch tatsächlich so. 12. Februar in den frühen Morgenstunden. Das Hotel Schiff ist ein so ein, ja, würde man sagen, Arbeiterwohnheim in Linz. Da wurde eben Nachschau gehalten und Bernaschek hat gemäß seiner Ankündigung und auch entgegen all dem, was damals die offizielle Sozialdemokratie wollte, gesagt, passt, wir wehren uns. Und da wurde, ja, historisches Wort, zurückgeschossen und ab dem Zeitpunkt ging da der Bürgerkrieg los. Und entsprechend schnell gingen dann auch Telegramme, Telefonate in andere Teile Österreichs rein, so nach dem Motto, oh, jetzt kommt der Aufstand von links, dass der gar nicht strukturiert war, dass der gar nicht irgendwie einem größeren Masterplan folgte, dass die innerhalb ihrer eigenen kleinen Zellen gar keine gute Kommunikation hatten oder so, sei jetzt auch noch einmal erwähnt, sondern es ist da wirklich darauf angegangen, wir sind so, wir müssen zugreifen, jetzt müssen wir uns wehren.
Also da war bestimmt auch schon diese Spannung dieser beiden Blöcke, die es damals gegeben hat, die dafür gesorgt hat, dass das dann wirklich so eskalieren konnte in diesen Tagen vom 12. bis 15. Februar.
Genau.
Es gab hunderte Tote, es wurde da mit Artillerie auf Arbeiterwohnungen geschossen. Es war wirklich eine katastrophale Situation damals. Und einer, der damals auch zu Tode gekommen ist, ist Koloman Wallisch. Er war damals 45 Jahre alt und wie du gleich ausführen wirst, gilt er als Herz des steirischen Widerstands. Wer ist dieser Mann und warum ist er in dieser Geschichte so wichtig?
Koloman Wallisch ist vor allem nachher, wir werden da später noch dazu kommen, einfach mittlerweile eine sehr historisch überhöhte bzw. auch hochgehaltene Figur des Arbeiterwiderstandes. Ich will jetzt seine damaligen Leistungen gar nicht irgendwie schmälern oder so, aber es ist natürlich auch, hat es andere Menschen zu dem Zeitpunkt gegeben, die sind auch gestorben, die gerieten aber dagegen viel mehr in Vergessenheit. Er ist dann bis zu einem gewissen Grad in Österreich sogar zu einer Person der Popkultur geworden. Aber dazu später viel, viel mehr. Kommen wir mal grundsätzlich zum Wallisch an sich, zu Koloman Wallisch. Er war in einem Landstrich geboren, der heute Rumänien ist. De facto war es eigentlich Ungarn, hat dann auch in seinen ersten Jahren eigentlich Ungarisch gesprochen, hat sich früh in seinem Leben in Gewerkschaften für die Sozialdemokratie engagiert und war dann eben auch nach dem Zusammenbruch der Donaumonarchie im engeren Kreis um Béla Kun, also im erweiterten Kreis, muss man eigentlich sagen. Er ist dann auch in dieser ersten Räterepublik, die es in Ungarn gegeben hat, so in einem Bezirksverantwortung hineingeraten, hat dort mit seine Reden geschwungen, hat dort mit agiert und hat dort auch sogar im Rahmen dieser Räterepublik Verwaltung an einem Todesurteil mitgewirkt, das nicht exekutiert wurde. Soll man immer relativ früh in seiner Biografie dazu erwähnen, weil es einfach ein Makel ist, der ihm dann von anderen Seiten immer wieder angelastet wird. Achtung, der war bei Béla Kun dabei, das ist keiner, den man jetzt aus österreichischer Sicht historisch als einwandfrei betrachten würde oder freisprechen würde irgendwie. Und als er dann eben, Kun-Regierung ist gescheitert, aus Ungarn flüchten musste, kam er über Slowenien, wo er kurzzeitig auch so in der Gewerkschaftsecke aktiv war, über Marburg herauf, dann eben in die Steiermark und setzte sich dann an unterschiedlichen Orten der Steiermark fest und schaffte es da einfach, die Menschen zu begeistern, einzunehmen, mit seiner Art zu reden. Also er war offenbar ein sehr gebildeter Redner, hatte hohe Ahnung von Juristerei, Bibelwissenschaften und konnte eben die Menschen mitnehmen in seinen öffentlichen Reden.
Er hat auch einen Gradbezug, nämlich wohnte Wallisch in diesen Wirren des 34er Jahres in der Stadt.
Genau, Koloman Wallisch ließ sich hier nieder mit seiner Frau, die er eben auch schon in Ungarn kennengelernt hatte und auch dort heiratete. Und er war hier einfach hinlänglich schon bekannt. Also er war zuerst in der steirischen Landespolitik vertreten, wurde dann später in den Nationalrat gewählt und ein Biograf, Reinhard Zahr, beschrieb ihn einmal als einen in der Wolle dunkelrot gefärbten Sozialisten von altem Schrot und Korn, eigentlich ein Kommunist, wie er einmal selbst bekannte. Zitat aus dem Buch Dunkle Geschichten aus der Steiermark, das im Styrer Verlag übrigens erschienen ist.
Dann kommen wir jetzt zu diesem geschichtsträchtigen Tag, nämlich den 12. Februar. Was war da seine Rolle dann?
Wie gesagt, 12. Februar in Linz, Hotel Schiff, da geht's los und dann kommen dann die ganzen Anrufe ein, die Telegrafensendungen, Achtung, Arbeiteraufstand und so weiter und so fort. Und natürlich wirst du dann irgendwie hoch alert und du weißt ja, wer sind die handelnden Player. Und er bekommt dann mit, aha, da oben im Bruck an der Mur in der Obersteiermark, da tut sich gerade so irgendwas und er begibt sich dann auf den Weg dort hinauf, schaut sich das Ganze an und stellt sich dann an die Spitze dieses Arbeiterwiderstandes und dort wird dann eben auch zurückgekämpft. Es rückt dann das Bundesheer dort an, also es ist wirklich im Bruck ein Bürgerkrieg, wie man sich gar nicht anders vorstellen kann, ausgebrochen, wo wirklich Menschen aufeinander geschossen haben, die Tage zuvor noch friedlich nebeneinander gelebt haben.
Mhm. Ja, ein Alpenjägerbataillon aus Graz war da zur Stelle und die 320 Sozialdemokraten, die eben auf der anderen Seite gestanden sind, die mussten sich zurückziehen und zerstreuen. Wie ging es dann weiter und was war die Rolle Wallischs?
Wallisch war zu diesem Zeitpunkt, ja, ich habe es erwähnt, er war schon im Nationalrat, er war begnadeter Redner. Das heißt, er ist kein Unbekannter gewesen und das anrückende Bundesheer und die Offiziellen haben natürlich gewusst, Wallisch ist da mit dabei und haben dann auch ihre Chance geortet. Hier ist eine Person, an der wir auch ein Exempel statuieren können, weil 320, da sind auch ganz viele Personen zufällig, muss man jetzt tatsächlich sagen, mit rein in die Revolution geraten. Also ich kenne da tatsächlich einen Fall, können wir später mal bringen, aus dem Juliputsch 34. Da ist jemand einfach nur gefragt worden, machst mitfahren zur Revolution, ist auf einen Laster gesprungen und dann ist 2 Jahre später aus der Haft wieder zurückgekommen. Genauso war es in Einzelfällen bei diesen 320, die da in Bruck mitgemacht haben. Das waren schon Parteigänger, waren ideologisch schon nah dran, aber das waren keine Menschen, die sich ein Leben lang auf eine Revolution eingeschworen haben oder auf einen bewaffneten Widerstand. Wallisch hingegen aber war jemand, der war charismatisch, der war auf Widerstand gebürstet und da hat natürlich das offizielle Österreich vom Bundeskanzler Dollfuß abwärts gesehen, den können wir hier habhaft werden und deswegen begann dann auch wirklich eine explizite Jagd auf Wallisch, die über mehrere Tage dauerte.
Ja, wie erging es ihm auf dieser Jagd? Also der war ja nicht vorbereitet auf diese Situation, genauso wie seine Mitstreiter. Wie hat das dann ausgeschaut und wann hat man ihn erwischt?
Blickrichtung, den SAS-Staat oder andere Flüchtmöglichkeiten hat er einfach probiert, aus diesem Kessel rauszukommen, ist dann über den Utschgraben, über Obereich und dann Muggel hinein in Richtung Ennstal, hat irgendwie probiert, dass sich irgendwo da rauszuwinden aus dieser ganzen Gegend und da war es aber, wir schreiben jetzt Mitte Februar, einfach meterhoher Schnee, die Leute waren einfach nicht ausgestattet, wie man sich heutzutage jetzt mal das vorstellt, dass man tagelang im Schnee bivakieren kann, dass man da irgendwie Unterstand findet oder so, sondern die waren einfach erfroren de facto schon, hatten schlechte Ausrüstung, waren ja jetzt nicht wirklich militärisch ausgestattet in irgendeiner Art und Weise. Und so wurde er eben dann am 18. Februar dann in Lietzen gefasst. Also er hat sich nicht Richtung Graz unterbewegt, sondern hat sich gedacht, ich nehme die andere Richtung raus, probiert da irgendwie rauszukommen. Denn in Deutschland gab es ja bereits Hitler als Machtübernommenen. Und wenn man Sozialdemokrat war, konnte man dort relativ rasch sagen, ja eigentlich war ich schon immer illegaler Nazi in Österreich. Und da haben ja einige Menschen, die im Februar 34 auf Seiten der Sozialdemokratie gekämpft haben, dann in Deutschland kurzfristig zumindest Unterschlupf gefunden. Und so wird es vermutlich auch bei Wallisch und seinen wenigen Getreuen gewesen sein, dass sie deswegen Richtung Lietzen dann reingewandert sind.
Aber dort war dann für ihn tatsächlich Endstation. Eben das Bundesheer war viel besser ausgerüstet natürlich und viel besser vorbereitet auf diese Jagd hast du es genannt und sie konnten ihn am 18. Februar dort aufgreifen. Und für ihn ging es dann auch vor ein solches Standgericht.
Genau, denn und da setzt dann eben die Kritik ein von Menschen, die sagen, das war ein Justizmord. Du hast schon gesagt, das war der 18. Februar. Den Ausgang genommen hat das Ganze am 12. Februar. Das Bundesheer war aber da mit einem ganzen Bataillon unterwegs nach Bruck gewesen. Das heißt, auch wenn ihnen 320 Sozialdemokraten gegenübergestanden sind, die waren zahlenmäßig und waffentechnisch einfach überlegen und haben diesen Aufstand da schon rasch niedergeschlagen gehabt. Das heißt, das Element, dass man das grundgemachte Standrecht dann auch anwenden müsste, das war eigentlich nicht mehr gegeben. Man hat aber, und das ist nachzulesen, in Ministerratsprotokollen gesagt, nein, bis wir den Wallisch nicht haben, lassen wir jetzt noch Standrecht gelten, im Wissen darum, wenn man ihn schnappt, dann kann man ihm auch einen standrechtlichen Prozess machen und der endet ja, wie gesagt, entweder mit Freispruch oder Todesfolge. Und man wusste schon, woraufhin da sich ja geeinigt wurde im Ministerrat, wie es mit Wallisch jetzt weitergehen soll.
Also das Standrecht hätte zu diesem Zeitpunkt eigentlich überhaupt nicht mehr greifen dürfen. Und trotzdem hat man sich das ja noch, sagen wir mal, aufgespart, um eben Wallisch, wie manche vielleicht sagen würden, ermorden zu können.
Ja, das ist jetzt gar nicht irgendwie überzeichnet dargestellt. Also auch Martin Polaschek, heute Bildungsminister in einer konservativen Regierung, hat ja als Vizerektor in Graz, beziehungsweise eben auch bei ihm habe ich meine Diplomarbeit geschrieben, sehr viel dazu geforscht und sehr viel dazu auch niedergeschrieben. Und er sagt auch explizit, es war das ganz klare Ziel von den Leuten in der Bundesregierung, weil am 15. spätestens war ja der Aufstand bereits niedergeschlagen, das Standrecht noch so lange in Geltung zu lassen, damit man dann eben Wallisch hängen kann.
Wahrscheinlich auch ausgehend vom damaligen Kanzler Engelbert Dollfuß, der ja, das Todesurteil für Wallisch fast nicht erwarten konnte.
Ja, es kam dann auch tatsächlich eben zu diesem Prozess im Leobener Gericht und bereits um 19 Uhr dieses Tages ließ Engelbert Dollfuß anrufen, was dauert denn da so lange? Und das muss man sich jetzt einmal schon vorstellen, dass der Bundeskanzler, der einen gewählten ehemaligen Nationalratsabgeordneten da einfach mal wirklich hängen lassen will, weil er fragt nicht, wie endet das Ganze, sondern es dokumentiert, er fragte, was dauert denn da so lange? Und es war völlig klar natürlich, wie dieser Prozess enden wird, denn auch der Staatsanwaltschaft nannte ihn jetzt mal in seiner Anklage eine Eiterbeule am Körper des obersteirischen Volkes, also Wallisch. Da war jetzt von dem, was wir immer fairer Prozess sprechen oder so irgendwas in diesem Podcast, keine Spur, ganz ehrlicherweise.
Ja, es klingt mehr nach Auftrag, auf dessen Erfüllung man einfach wartet.
Ja, genau. Und deswegen eben auch die sozialdemokratische Gegenseite oder eigentlich schon die grundsätzliche Lesart dieses ganzen Falles, da wurde ein Justizmord in Auftrag gegeben.
Um 20.30 Uhr wurde dann das Urteil verkündet.
Genau. Und dann gibt eben diese 3-Stunden-Frist, innerhalb derer du dir dann noch überlegen kannst, was mache ich, wie mache ich's, beziehungsweise stelle ich noch dieses Gnadengesuch. Gemeinsam mit Wallisch gab es ja damals noch einen anderen Verurteilten, Josef Stanek. Das war ein Mitarbeiter der Arbeiterkammer in der Steiermark. Der hat im Gegensatz zu Wallisch noch ein Gnadengesuch gestellt. Es wurde nicht weitergeleitet. Wallisch hat dann seinerseits schon gewusst, okay, das Gnadengesuch, das ich jetzt noch stellen könnte, dem wird ohnehin nie nachgegeben und hat vielleicht, das ist jetzt eine Interpretation, weil zu dem Zeitpunkt hat niemand mehr mit ihm gesprochen, es gibt keine überlieferten Dokumente, aber hat dann natürlich auch gewusst, wie werde ich aus meinem Tod, der unausweichlich ist, vielleicht noch das eine oder andere für meine Sache rausholen und ist dann, als er eben am Schafott vor dem Richter gestanden ist, sollen seine letzte Worte gewesen sein, Freiheit. Hoch der Sozialdemokratie oder es lebe hoch die Sozialdemokratie. Und entsprechend hat er dann in seinen letzten Atemzügen noch mit dazu beigetragen, dass er bis zu einem gewissen Grad zu diesem Held werden konnte oder zu dieser Person, die sein eigenes Dasein überdauert als Person der Zeitgeschichte, der er eben geworden ist.
Und es gab ja im Vorfeld auch noch einige Skurrilitäten, so konnte zum Beispiel niemand gefunden werden, der diesen Galgen dort überhaupt aufbaut, auf dem er dann gehängt werden sollte.
Ja, genau, weil man muss sich einfach vorstellen, Leoben, Murmürzfurche, da die ganze Gegend rein, das war natürlich schon seit einigen Jahren und Wallisch hatte ja dort auch als Redner eine gewisse Prominenz, ein Ort, wo die Sozialdemokratie ihre Stärke hatte. Entsprechend wollten sich die Menschen eben nicht daran beteiligen, wissend, was jetzt geschehen wird und wissend, dass hier Wallisch gehängt wird. Deswegen mussten inhaftierte Personen eben ja gezwungen werden, einen Galgen für Wallisch zu errichten.
Wohingegen sich ein Henker schon gefunden hat, nämlich ein Fleischhauer.
Genau, der Henker, muss man auch dazu sagen, war damals kein gängiger Beruf in Österreich, weil es ja gerade erst wieder die Todesstrafe eingeführt worden ist. Und das war dann ein Nachfahre des letzten Henkers, den es noch in der Monarchie gegeben hat. Das hat man an ganz vielen Orten der Welt, also auch in Frankreich ist das ja tatsächlich von Generation zu Generation übergegangenes Handwerk. Und auch da in Österreich hat der besagte Henker ebenso die Nachfahrenschaft seines Vorgängers in der Generationenebene angetreten.
Und durchaus mit Stolz, weil ich habe hier in den Notizen, die du mir vorher geschickt hast, stehen, dass er das damit vorher geprahlt hat, dass er eben am Abend den Koloman Wallisch hängen würde.
Ja, es gibt diese überlieferten Quellen. Man muss in der Quellenkritik dann immer schauen, was ist davon wirklich werthaltig, wie ist das zu deuten, weil wenn Zeugen das gesagt haben, kann es natürlich auch sein, dass hier die nächste Ebene der Diffamierung stattgefunden hat. Wenn du jetzt nicht das schon eingeimpft bekommen hast in der Familie, dass du irgendwann mal das Amt des Henkers übernehmen wirst müssen, dann wirst du vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad an Mut antrinken müssen, um so etwas überhaupt durchziehen zu können. Das heißt, es könnte ja auch der Fall gewesen sein, dass er zuerst einmal seine Gefühle betäubt hat mit der einen oder anderen Flasche Schnaps, keine Ahnung. Also da den Aussagen, die da vielfach kolportiert werden, die muss man einfach mit einer gewissen Quellenkritik lesen. Es gibt sie, sie sind unwidersprochen, aber wie gesagt, die Quellenkritik muss man 90 Jahre später einfach noch einmal sehen, weil es mit der heutigen Betrachtung natürlich auch andere Ebenen geben hätte können, als das unmittelbar Gesagte.
Ja, Wallisch hat mit seinem Tod auch ein eindrucksvolles Vermächtnis, du hast es bereits anklingen lassen, hinterlassen bis in die heutige Zeit. Du hast ja schon gesagt, er stammt aus dem heutigen Rumänien. Was gibt es sonst noch über ihn zu wissen, was wichtig ist für diese Geschichte?
Ja, Walisch ist schon jemand auch, der hat nicht nur das Praktische, sprich den Kampf, den Häuserkampf, den er dann eben in diesen Tagen 34 praktiziert hat, beherrscht, sondern war schon auch ein ganz, ganz tief verankerter Ideologe. Also in seinem Wohnort Szeged hat er dann zum Beispiel die Diktatur des Proletariats ausgerufen. Er gründete ein revolutionäres Exekutivkomitee, damals das eine Rote Armee dann auch aufstellte und revolutionäre Ordnung etablierte. Also da war ganz schon viel all von dem drinnen, was da Lenin-Ideologie, nenne ich es jetzt einmal, zu diesem Zeitpunkt hinüber bzw. herausgeschwappt ist aus Ungarn, wo man da auch in ja, ein bisschen einem Sinne seines Panslawismus agieren wollte. Also er hat da seinen Marx und seinen Lenin und dergleichen schon absolut gelesen gehabt.
Aber was hat ihn dann eigentlich in die Steiermark gebracht?
Naja, wie gesagt, er war Teil dieser Gruppe um Béla Kun, der erweiterten Gruppe um Béla Kun, und als da natürlich nachher innerhalb Ungarns die gescheitert sind mit ihrer Räterepublik, musste er fliehen. Er wählte den Fluchtweg in dem Fall nach Süden, kam dann über die slowenischen, also heute würde man eben sagen Slowenien, in die Steiermark und begann dann eben hier rasch seinen Auftritt auf in der Sozialdemokratie. Man muss ja dazu sagen, die Menschen damals waren, trotzdem es schon gut 100 Jahre her ist, trotzdem fantastisch vernetzt. Also die wussten umeinander, die kannten sich von internationalen sozialistischen Treffen. Man wies sich gegenseitig als Sozialist, sage ich jetzt einmal sehr abschließend aus. Und da fand man rasch Anschluss. Und wie gesagt, er war belesen, er war gebildet, er konnte auch fantastisch sprechen, ist in allen Zeitdokumenten zu lesen und konnte die Menschen dann auch für seine Sache gewinnen. Und so jemanden setzt man dann natürlich auch ein, auch aus Blick der Sozialdemokratie, die sich damals natürlich schon ein bisschen von den Kommunisten abgrenzen wollte, aber trotzdem die Möglichkeit sah, hier hat man jemanden, der beherrscht das politische Handwerk, den wollen wir für unsere Sache einspannen. Mhm.
Und neben Walisch gab es noch weitere Protagonisten, Kurt Schuschnigg, Engelbert Dollfuß, Emil Frey, vielleicht weniger, aber das sind drei Namen, die man, wenn man den Geschichtsunterricht an einer österreichischen Schule genossen hat, schon gehört hat im Zusammenhang mit dem Ständestaat in Österreich, aka Austrofaschismus. Welche Rolle spielen die drei hier?
Sie waren quasi das Trio, das damals in der Bundesregierung tatsächlich das treibende Element war, und das treibende Element auch war gegen alles, was sozialistisch war. Also Dollfuß, den haben wir ja bereits mal ganz kurz angerissen gehabt, der wollte diesen ständischen Staat gründen. Das war im Grunde eine feudale Gesellschaftsordnung, wie sie prä der französischen Revolution bestanden hat. Er wollte Bürger dann auch schon irgendwie bis zu einem gewissen Grad der Mitsprache ermächtigen, hat dann auch davon gesprochen, ja, wir sollten da so Stände, Parlamente oder so ständische Vereinigungen haben, die dann eben mitwirken an der Gesetzgebung. Bezeichnenderweise wurden die ja zuerst von der Bundesregierung ausgewählt und hätten dann Gesetze machen sollen. Also die Bundesregierung wählt sich selber das Parlament aus, das dann Gesetze macht, hat dann binnen kürzester Zeit dazu geführt, dass dort auch intellektuell selbstbewusste Personen gesagt haben, naja, wir sehen das anders als die Bundesregierung, wir wollen da irgendwo reingehen. Also ob dieses ständestaatliche Modell jemals funktioniert hätte, ist sowieso eine sehr, sehr unbeantwortete Frage. Und Dollfuß, wie gesagt, war ob seiner Körpergröße, wurde er dann auch Millimeter nicht genannt, weil er halt knapp über 1,50 Meter war und dann halt, man hat den naheliegendsten Grund des Spotts gesucht, war aber in seiner Sache schon ein ziemlich entschlossener und hat sich vor allem kontra Hitler gewendet, hat dann eben im Umkehrschluss die Nähe zu Mussolini und dessen Art von Faschismus gesucht. Schuschnigg, altes Adelsgeschlecht, wenn Kärntner den Namen aussprechen, würden es wahrscheinlich Schuschnigg sagen, weil es hinten mit einem K geschrieben war und mit zwei Hatschecks, also das ist im Ratschberg, das ist die Bergkette im Süden von Klagenfurt, für jene, die es nicht zuordnen können, zu Haus gewesen ursprünglichst. Der war der Unterrichtsminister beziehungsweise in der späteren Folge dann eben Justizminister und hat da ganz massiv, und das ist eben auch in allen Nationalratsprotokollen beziehungsweise Ministerratsprotokollen nachzulesen, dieses Ständerecht eingefordert. Er wollte diesen starken Staat und ist dann auch dafür gestanden als Justizminister und ist nach der Ermordung von Engelbert Dollfuß im Zuge des zweiten Putsches des Jahres 34, wir haben es vorhin schon erwähnt, die Nazis haben im Juli geputscht und dabei eben auch Dollfuß im Bundeskanzleramt ermordet, ist dann an die Stelle des Bundeskanzlers aufgerückt, war nicht in dieser Entschlossenheit drinnen, hat natürlich auch weniger Vision gehabt, aber zumindest auf der justizpolitischen Ebene war er ein ganz, ganz großer Treiber für das Standrecht. Und dann gab es eben den dritten im Bunde gewissermaßen frei. Der war in Doppelfunktion, er war natürlich in Regierungsverantwortung, umgekehrt war er allerdings auch der Chef der Heimwehren, das war dieser konservative paramilitärische Wehrverband. Die waren manchmal mehr, manchmal weniger mit den christlich-sozialen Parteien verwoben, manchmal sind sie selbst bei Wahlen angetreten, dann wiederum nicht, war natürlich auch schon bis zu einem gewissen Grad nazisch oder zumindest antijüdisch gestimmt, die ganze Truppe. Und hat da ebenso seinen eigenen Militärkorps innerhalb des Staates noch einmal aufgebaut als Parallelstruktur hin zum offiziellen Polizeiapparat, hin zu diesem kleinen Berufsheer, das das Land damals hatte.
Wallisch ist tot. Dieser Bürgerkrieg nach einigen blutigen Kämpfen, nach einigen Tagen vorbei. Was war die Folge daraus?
Die Folge daraus war natürlich, dass sich die Sozialdemokratie endgültig emotional ergeben hatte. Also viele in führender Position gingen dann entweder in die Tschechoslowakei, schlossen sich dort einer, würde man jetzt einmal sagen, Schattenregierung an, probierten von außen da noch irgendwie die Opposition ins Land hineinzuspielen oder flohen dann noch weiter weg. Andere kamen ins Lager Wöllersdorf, das war so das erste Anhaltelager für Sozialisten, das schon unter den christlich-sozialen etabliert wurde und dann eben auch den längsten Bestand hatte bis 38, also dieses System Konzentrationslager, Internierungslager, das war ab 38 kein neues. Das kannte man in Österreich bereits, wenn man es kennen wollte, und das war nicht unbekannt. Und vor allem aber gingen ganz viele in die innere Emigration und bekannten sich nicht mehr öffentlich dazu, Sozialdemokraten zu sein, weil jetzt wusste man endgültig, man muss in keiner Diskussion mehr irgendwie eine linke Position, eine sozialdemokratische Position einnehmen, sondern man gerät da einfach ja in Verruf oder bringt sie gegebenenfalls in Gefahr, da wirklich sein Leben zu riskieren. Und dann gab es natürlich auch noch einzelne Personen, die wussten um das, was Wallisch ja in seinen letzten Stunden geleistet hat und wussten, das für ihre Sache einzusetzen. Also allen voran natürlich seine Frau, die dann auch Bücher über Wallisch geschrieben hat. Sie kam dann in der Zweiten Republik dann auch nochmal, wurde sie in den Nationalrat gewählt. Also sie hat sich da von Beginn an darum bemüht, das Andenken des Koloman Wallisch ganz, ganz hoch zu heben. Und da kam eben dieser Punkt bald einmal, wo er auch kulturelle Rezeption erfahren hat. Habe es vorhin schon erwähnt, er ist bis zu einer gewissen Person, so man das auf die 30er Jahre anwenden kann, auch ein Element der Popkultur geworden. Also Bert Brecht hat ihm dann auch zumindest Ansätze gewidmet in literarischen Darstellungen. Es ist nie ganz fertig geworden, dieses Buch. Ich glaube, vor 10 Jahren hat dann ein Schweizer Autor probiert, diese Brecht-Versatzstücke in ein großes Buch zu fassen. Aber Brecht hat da eben mal einen Grundsatz gelegt mit einem 12-Zeiler, der einfach schon ihn dann wirklich so weit überhöht mit dem letzten Wort, dass es klar ist, hier wird an einer Legende relativ früh gefeilt. Einige Jahrzehnte später könnte man sagen, vielleicht ließen sich Parallelen zu Che Guevara auch hindeuten, weil auch der insgesamt eine sehr ambivalente Person, in dem wir sein Leben gestaltet hat, was er nicht alles gemacht hat, aber auch in Postmortem wird er natürlich überhöht und genau das Gleiche erfuhr dann eben auch Wallisch zum Beispiel durch Brecht.
Ja, das sind 12 Zeiler, den du angesprochen hast, den haben wir hier vor uns liegen. Willst du ihn vorlesen? Soll ich?
Du hast die schönere Stimme, meine kratzt schon ein wenig.
Ich probier's. In Leoben nahe dem Erzberg, nachts zur 11. Stund, hat man den Wallisch gehängt als einen roten Hund. Er hat Freiheit gerufen mit dem letzten Atemzug, da hängten 2 Henker sich an ihn, er war nicht schwer genug. Im Februar 34 der Menschlichkeit zum Hohn hängten sie den Kämpfer gegen Hunger und Fron. Koloman Wallisch, Zimmermanns Sohn.
Wenn wir mal Literaturkritik machen wollen, müssen wir natürlich reingehen, was hat er da alles reingebracht? Also diesen Aufruf von Freiheit natürlich. Dann, es mussten sich zwei Hänger an ihn hängen, weil er nicht schwer genug hat. Ob das jemals tatsächlich so war, ist die Frage. Aber was schwingt damit, dass die Regierung das Volk ausgehungert hat und nicht einmal ein wallisch so ein gestandener Mann das Gewicht aufbrachte, um ja sich selber am Galgen zu strangulieren. Also das ist da die Metaebene dazwischen. Gegen Hunger und Frohn. Und dieses Frohn, das ist ja so der alte Bauerndienst an den Grundherrn gewesen. Das heißt, das spielt natürlich ganz, ganz direkt auf diese ständestaatliche Struktur an, die Dollfuß etablieren wollte, die da der Lächerlichkeit preisgegeben wird, beziehungsweise die zumindest kritisiert wird. Und das letzte Wort mit Zimmermannssohn ist eh klar, wer der einzige Zimmermannssohn in der Literaturgeschichte ist, der kommt nämlich in der Bibel vor, als Jesus von Nazareth, Sohn des Josef, eines Zimmermanns. Also da sieht man auch, auf welche Ebene Brecht wallisch mit dem letzten Wort dann noch einmal heben wollte.
Ja, also diese auch literarische Erhöhung hat relativ bald begonnen. Was ist davon bis heute geblieben? Was ist von der Figur wallisch geblieben?
Also in linken Reichshälften, Juso, all jene, die sich jetzt einmal so stärker an den Rand noch stellen, der linken Reichshälfte, da ist wallisch natürlich die absolut überhöhte oder sehr hoch gehobene Person, muss man natürlich sagen. Da gibt es entsprechende Social Media Postings, die über Tage vorbereitet werden, um da auch nochmal klar zu machen, die einen haben uns gehängt und wir haben uns eigentlich nur für die Republik, die Demokratie eingesetzt. Es gibt in der Steiermark natürlich auch kreuzquer verteilt eine ganze Reihe von Koloman-Wallisch-Plätzen und Straßen. Vor über 10 Jahren wurde auch dieser einstige Fluchtweg noch einmal nachgezeichnet mit einigen Stationen, die man da am Weg entlang gefunden hat und jetzt eben den Koloman-Wallisch-Weg nachgehen kann, den er geflohen ist. Also da ist schon noch einiges im Nachwirken drinnen. Und umgekehrt gibt es natürlich jetzt auch noch, wir haben es zu Beginn schon in der Rechtstheorie ein bisschen angesprochen, die Variante, wie ist dieser Fall insgesamt zu beurteilen? Hat hier ein Staat jemanden explizit morden lassen, weil man eben das Standrecht länger aufrechterhalten hat, als es zur Etablierung der öffentlichen Ordnung ab dem 15. Februar noch notwendig gewesen wäre? Oder hat hier ein Staat gemäß den damals geltenden Gesetzen agiert? Die Mehrheit der Historiker, auch mit konservativer Lesart, ist mittlerweile der Ansicht, die erste Ansicht gilt, also die erste Variante gilt, dass hier wirklich von oben herab gemordet wurde. Ist aber natürlich auch 90 Jahre später jetzt tatsächlich mal leichter, dieses Urteil zu fällen, als es zeitnäher gewesen ist als die handelnden Personen. Schuschnigg lebte ja später dann wieder in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Als das damals möglich gewesen wäre, als eben Schuschnigg noch in diesem Land lebte und die Verwundungen natürlich noch viel unmittelbarer spürbar waren.
Eine ähnliche Diskussion, die es dann eigentlich auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs gegeben hat, nämlich ob die Nazi-Verbrechen, die ja in sich innerhalb des Justizsystems der Nazis und innerhalb deren Staat ja legal war, ob das dann auch so zu bewerten ist.
Ja, genau. Also von Bundespräsident Kirchschläger gibt es ja dieses, wie du es eh schon angerissen hast, Zitat, als er eben konfrontiert wurde damit, was Waldheim gemacht habe am Balkan, hat dann Kirchschläger gesagt, er hat innerhalb der Gesetze agiert, die damals in dem Staat gegolten haben. Ist keine Ausrede, ist nur ein Erklärmodell dafür natürlich. Also da muss man umgekehrt auch sagen, wir sprechen jetzt 90 Jahre später in einer halb oder deutlich zivilisierteren Welt, als es damals war. Grundsätzlich musst du da jetzt nicht irgendwie darum fürchten, auf der Straße erstochen zu werden, dass dir jemand mit einer Waffe entgegentritt und die irgendwie Gewalt an dir ausüben will. Also da sind wir kulturell, jetzt zivilisatorisch schon ein paar Schritte weiter. Deswegen ist auch ein Urteil immer bis zu einem gewissen Grad ein Anmaßen, weil es natürlich aus der jetzigen Position heraus eingeordnet wird.
Ja, Thomas Tschick, danke, dass du uns diesen sehr interessanten Fall mitgenommen hast auf diese kleine Zeitreise und dass du uns deine Diplomarbeit, sie liegt hier neben uns, ich habe vorher kurz einen Blick reingeworfen, sehr schön gebunden, das ist ein dicker Schinken und hat mich ein bisschen daran erinnert, warum ich dann doch nicht Jus studieren wollte.
Ja, Danke, dass wir diesen Fall einmal auch im Delikt mit ein bisschen einem Zeitabstand noch einmal einordnen konnten. Und das können wir ja zumindest schon ankündigen. Wir werden uns dann vor dem Sommer noch einmal zusammensetzen und auch den Juli-Putsch noch einmal besprechen, weil der war in seiner Ausführung natürlich auch nochmal ein anderes Verbrechen, wie man es in Österreich erlebt hat. Da wurde tatsächlich jemand mit offizieller Staatsgewalt ermordet. Das hatten wir in Österreich in so einer Verfasstheit tatsächlich noch nie, bis zu dem Zeitpunkt und später auch nie. Und das ist natürlich auch nicht nur vom juristischen her, sondern auch vom gesamten geopolitischen her nochmal eine Folge, die definitiv eine Deliktbetrachtung wert ist.
Einen Teaser auch noch für die Folge im Sommer dann. Wer Thomas Tschick über mehr Tagesaktuelles sprechen hören möchte, noch einmal die Empfehlung, Maurer und Tschick, reinhören zahlt sich wirklich aus. Ansonsten bedanke ich mich bei euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, vielmals fürs Dabeisein bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Falls ihr Wünsche, Anregungen, vielleicht sogar Lob oder sonst irgendwas habt, das ihr mir oder uns mitteilen möchtet, könnt ihr mir gerne schreiben an david.knees@kleinezeitung.at. Danke Thomas, danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dankeschön.